Willkommen zu einer besonderen Reihe unseres Podcasts. An vier aufeinanderfolgenden Freitagen veröffentlichen wir vier Spezialfolgen. Zusätzlich zu unseren regulären Episoden, die wie gewohnt am Dienstag erscheinen. In dieser Reihe schauen wir über den Tellerrand von Solution Consulting und Presales hinaus und dich erwarten dabei eine Folge zum Consumption-Based Pricing, zwei Interviews mit erfahrenen IT-Einkäufern und ein Gespräch mit einem Tech-Gründer, der ein spannendes Tool für den Vertrieb gebaut hat mit Fokus auf Conversion und Produktivität. Los geht's mit der ersten Folge Consumption-Based Pricing. Viel Spaß. 43.000 Impressions hat dieser LinkedIn-Post generiert. Das mag jetzt für manche nicht so viel sein. Für mich war das absolut überwältigend und auch ein Signal, dass dieses Thema gerade in sehr vielen Köpfen steckt. Und es geht dabei um Consumption-Based Pricing. So, jetzt habe ich seit meiner Karriere natürlich im Vertrieb gearbeitet und mir wurde sozusagen von meinem Arbeitgeber natürlich das Preismodell immer vorgeschrieben. Hier, Tim, bitte einmal diese Lizenz verkaufen, hier bitte einmal den Seed verkaufen. Also ich bin alles andere als ein Preisprofi. Da draußen gibt es aber Preisprofis und einen davon habe ich mir heute eingeladen. Er ist ein Wiederholungstäter im Podcast. Er war vor einigen Jahren schon mal mit dabei und es handelt sich hierbei um Christian Wirth. Er hat 30 Jahre lang schon sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Die letzten 10 Jahre in der Selbstständigkeit berät er SaaS-Unternehmen dabei, wie sie ihre Preise idealerweise gestalten können. Und inhaltlich haben wir darüber gesprochen, so welche Risiken stecken eigentlich hinter so einem Modell? Wo müssen wir im Vertrieb, aber natürlich auch die Kunden umdenken? Wie führe ich ein Consumption-Based Preismodell eigentlich ein? Ganz konkrete Beispiele hat er dort geteilt und ich habe das auch mal so ein bisschen aus meinem Vertriebsalltag gespiegelt. Und ganz am Ende wagen wir natürlich auch den Blick in die Kristallkugel, warum auch ein Consumption-Based Preismodell tatsächlich nicht das Ende der Fahnenstange sein muss, sondern vielleicht auch ein ganz anderes Preismodell sich am Ende durchsetzen wird. Also all das und noch viel mehr in dieser Folge mit Christian Wirth und dabei ganz viel Spaß. Jetzt haben wir ja in den meisten SaaS-Unternehmen, die zumindest ich auch kennenlernen durfte, gibt es so ein klassisches Seat-Based Pricing. Also ein Nutzer, eine Lizenz ist konsumiert, mit einem monatlichen Preis dahinter. Wir multiplizieren die Anzahl der Seats mit dem Preis pro Lizenz und dann hast du im Prinzip deinen sogenannten ARR, deinen Annual Recurring Revenue, deinen Vertragswert. So, das ist so in Anführungszeichen das klassische Modell und jetzt gibt's ja mehr und mehr und vielleicht ein Beispiel an der Stelle. Jetzt, keine Ahnung, OpenAI ist vor 2 Jahren irgendwie an den Markt gegangen und hat natürlich neben dem Consumer-Modell, wo ich mir einfach über ChatGPT ein Chatfenster klicken kann, haben die natürlich auch eine API. Und diese API ist aber Consumption-based. Das heißt, je nachdem, wie viel ich da in die API reinschmeiße, wird dann ein Token in Rechnung gestellt und der hat einfach einen Wert. Und je mehr Tokens ich da reinschmeiße, desto teurer wird es eben. Also Consumption-based. Vielleicht ist es schon die Antwort auf die Frage, die ich dir gerne stellen würde. Aber ist es der einzige Unterschied, den man jetzt hier so berücksichtigen muss, wenn es darum geht, irgendwie die beiden Preismodelle mal gegenüberzustellen zwischen Consumption und klassisch Seed? Oder gibt es noch fundamental andere Dinge, die ich ja jetzt bei den einfachen Beispielen außer Acht gelassen habe?
Ja, ich würde eigentlich das Seat-Based Pricing oft als Geburtsfehler sehen, den manche machen. Weil, also bei mir ist die Überschrift, und die kennst du, ist wertbasiertes Pricing. Das ist die oberste Leitlinie. Und in vielen Fällen ist es einfach so, dass wertbasiertes Pricing am besten korreliert mit einem Consumption-Based Pricing, ja, und nicht mit einem Seat-Based Pricing, weil man muss natürlich bei der Preisgestaltung immer schauen, dass den Wert, den ein SaaS-Anbieter liefert, ja, mit der Preismetrik korreliert, die gut abbildet, die gut widerspiegelt. Und in den seltensten Fällen ist das ein Seat-Based Pricing. Das gibt es aber, also ist nicht immer falsch aus der Perspektive des wertbasierten Pricings, ja. Aber oft ist es so, wie du es auch schon gesagt hast, es kommt aus der Tradition, ja, dass halt auch mal Software als Produkt gesehen wird. Wir kommen ja aus einer Produktwelt, ja, und nicht so sehr als Service. Und dann hat man gesagt, okay, man verkauft eine Einheit Produkt an eine Einheit Person und so ist das entstanden. So leite ich das her.
Geburtsfehler ist ja schon auch eine starke provokante Aussage. Ja. Hast du mal ein konkretes Beispiel, wo du sagst, hey, hier ist ein Seat-Based Pricing dahinter, aber eigentlich ergibt es gar keinen Sinn, damit es irgendwie ein bisschen greifbarer wird? Ich habe natürlich eine Idee im Kopf von dem, was du sagst, aber vielleicht hast du ja noch was Greifbares.
Ja, da erwischte mich jetzt so ein bisschen auf dem linken Fuß. Stell das aber oft bei meinen Kunden fest. Also die kommen mit der Idee des Seat-Based Pricing, weil sie das kennen aus der Microsoft-World zum Beispiel. Ja, eigentlich könnte man auch Microsoft schon als Beispiel nehmen, weil es gibt Nutzer, die nutzen Microsoft stark und andere nutzen es weniger stark. Und ein wertbasiertes Pricing wäre eben ein Pricing, was mit der genutzten Funktionen und der Länge des Textes beispielsweise korreliert.
Das heißt, also ich mache jetzt ein super simples Beispiel. Ich habe eine Organisation von 100 Menschen. Jeder hat eine Microsoft-Lizenz für Office beispielsweise. Aber von den 100 Menschen gibt es halt so 20, die das extrem viel und gut benutzen und die anderen 80 so einmal im Monat so ungefähr. Und trotzdem bezahlen alle denselben Preis und das ist das, worauf du hinaus möchtest.
Ja, genau. Und das entspricht eigentlich nicht dem Prinzip der wertbasierten Preisgestaltung oder weniger als vielleicht das Consumption-Based Pricing tun würde. Ja.
Warum hältst du ein wertebasiertes Pricing insgesamt für erstrebenswerter?
Weil, ja, vielleicht muss ich da vorausschicken, ich mache das ja jetzt schon 30 Jahre eigentlich, Preisgestaltung, 10 Jahre in der Form mit Optimal Price. Und mir fällt immer wieder auf, und der Groschen fällt immer wieder tiefer, dass das wertbasierte Pricing genial ist. Warum ist es genial? Weil du immer gute Argumente gegenüber deinem Kunden hast. Du kannst deinen Preis gegenüber deinem Kunden immer gut begründen. Es kann sein, dass der Kunde das nicht akzeptiert, ja, und sagt, ja, das ist jetzt zu teuer oder ein anderer ist besser als du oder da habe ich mir was ganz anderes vorgestellt. Also es ist nicht so, dass wenn man wertbasiertes Pricing macht, dass man in dem Moment jeden Kunden gewinnt. Aber man ist um eine Argumentation nie verlegen, weil man sich immer auf den Wert, den man liefert, berufen kann.
Okay, das heißt, du sagst praktisch, wenn eine Nutzung erfolgt, ist auf der Kundenseite ein Mehrwert gestiftet. Und solange du das Argument machen kannst, bist du immer besser in der Lage, auch deinen Preis zu rechtfertigen.
Ja, ist man besser in der Lage zu rechtfertigen. Das ist aber auch so eine, denke ich, vielleicht eine einseitige Sicht des Verkaufsgespräches. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dann ist ein Dialog viel besser möglich, weil man diskutiert über den Wert, der gestiftet wird, der sich eben in der Beschreibung der Leistung wiederfindet, in der Preismetrik, also Consumption-Based hier in unserem Ausgangsbeispiel wiederfindet, der sich im Preispunkt wiederfindet. Und das ist eben ja eine viel bessere Diskussion, um auch auf Augenhöhe mit dem Kunden seine Bedürfnisse in Erfahrung zu bringen, ihm Vorschläge zu machen, ihn zu stimulieren. Also das ist so wirklich eine Tür in ein ganz anderes Verständnis von einem Verkaufsgespräch.
Und jetzt ist es ja so, wenn wir uns heute die Software- und SaaS-Landschaft anschauen, du sprichst von einem Geburtenfehler, die Einigkeit ist da, die meisten SaaS-Unternehmen, die meisten Softwareunternehmen haben doch eher noch ein Seat-Based Pricing. Jetzt habe ich ja vor 2-3 Wochen habe ich auf LinkedIn so einen Post verfasst, ich habe ein bisschen das Thema angerissen und habe auch mal gefragt, so hey, welche Fragen habt ihr denn zu dem Thema Preisgestaltung oder insbesondere auf Consumption-Based? Und jetzt haben hier tatsächlich der Jan-Erik, der ja kein Unbekannter ist, ja, Grüße gehen raus an Jan, aber auch der Roland Augenthaler, haben beide eine sehr ähnliche Frage gestellt, nämlich in Richtung, wann sollten denn jetzt Unternehmen darüber nachdenken, ein Consumption-Price-Modell überhaupt mal einzuführen? Also ist es jetzt so, dass du sagst, Consumption-Based ist immer überlegen und die ganzen Unternehmen da draußen, die heute Seat-Based-Pricing machen, wären eigentlich viel besser beraten, Consumption-Based zu machen? Wann ist der richtige Zeitpunkt?
Gute Frage. Also ich würde zunächst mal nicht sagen, dass Seat-Based-Pricing immer noch die führende Preismethode ist, sondern ich sehe in den letzten Jahren ganz deutlich ein Shift von Seat-Based zu Consumption-Based oder Usage-Based Pricing. Ganz klar, kommt immer mehr. Und es gibt Bedenken, das sind immer wieder die gleichen. Ja, ein Usage-Based oder Consumption-Based, bleiben wir bei dem Term, Based Pricing, das ist nicht so transparent für die Kunden, schwer einschätzbar, schwer voraussehbar, schwer billbar und birgt dann das Risiko, dass man das Budget überschreitet und deshalb hätten die Kunden ja regelrecht Angst vor einem Consumption-Based Pricing. Ja. Aber, wie ich eben schon erklärt habe, in der Vielzahl, einer Vielzahl der Fälle ist eben das Consumption-Based sehr wertbasiert. Ja. Und jetzt muss es ja auch nicht ein Entweder-Oder sein, sondern man muss ja nicht gleich von Seat-Based auf Consumption-Based wechseln, sondern man kann ja auch mit 2 oder 3 Preismetriken arbeiten. Und das empfehlen wir in vielen Projekten, ja, weil man holt sich so das Beste aus 2 Welten, ja, und erzieht natürlich auch die Kunden in Richtung Usage-Based. Hat sehr viel, denke ich, mit Gewohnheit auch zu tun, dieses Thema, ja, dass viele einfach dieses Seed-Based gewohnt sind, das nicht einschätzen können, ihren Use Case auch nicht so gut kennen und dann sagen, ja, ich sehe einfach die Software mehr als Produktionsmittel und das möchte ich jetzt Usage-Based verrechnen.
Du hast gerade ein paar Dinge genannt, die auch in den Kommentaren auf dem LinkedIn-Post aufgegriffen wurden hinsichtlich der Vorhersagbarkeit meiner Endabrechnung und solche Sachen. Da können wir gleich nochmal drauf kommen. Bin ich gespannt auf deine Perspektive. Lass uns nochmal ganz kurz bei deinem Vorschlag bleiben. Du hast gerade gesagt, man könnte ja auch das Beste aus zwei Welten kombinieren und vielleicht sich so ein bisschen daran tasten. Ich habe jetzt gerade versucht, mal an dem Beispiel von Microsoft, was wir ja gerade schon mal so hypothetisch diskutiert haben, ob wir da vielleicht mal das konkreter machen können, weil ich mir noch nicht richtig vorstellen kann, wie das aussehen soll. Schlägst du praktisch vor, okay, angenommen, wir bleiben bei unseren 100 Seats, alle haben Microsoft Office und zahlen dafür 10 Euro im Monat pro Seat, dass ich sage, ich nehme jetzt nicht mehr 10 Euro, sondern ich nehme vielleicht nur noch 5 Euro und den Rest hänge ich davon ab, wie oft Word aufgemacht wurde und wie oft MS Teams benutzt wurde. Ist das der Vorschlag, den du machst, so ein Hybrid dann zu fahren an der Stelle? Wie sehe das aus?
Ja, ich denke, dass man eben so ein Shift, dass man da die Kunden mit überfordern würde. Aber wenn man jetzt über die Einführung von neuen Funktionen nachdenkt, ja, die ein Consumption-Based Pricing rechtfertigen würden, nahelegen würden im Sinne von wertbasierten Pricing, ja, dann würde ich dazu übergehen, nicht den Seed-Price zu erhöhen, sondern ein zusätzliches Consumption-Based Pricing-Element einzuführen.
Okay, verstanden. Ich glaube, ich gucke jetzt nur von außen drauf. Wahrscheinlich einige, die hier zuhören, werden es viel besser wissen, weil sie dort arbeiten. Ich habe jetzt recht prominent, Salesforce hat ja jetzt da ihre Agentenfunktion vorgestellt. Mein Verständnis ist, dass diese Agentenfunktion tatsächlich auch Consumption-Based abgerechnet wird. Aber weiterhin ist natürlich Salesforce auch ein CRM-Anbieter. Und auch wenn man heute auf die Webseite geht, auf salesforce.com/pricing, darüber hatten wir in der ersten Folge mit dir vor, glaube ich, 3 oder 4 Jahren oder so, haben wir mal über dieses Thema gesprochen. Also da gehe ich immer noch drauf und sehe praktisch den Seed-Price für eine CRM-Lizenz in all ihren Formen und Varianten. Und das wäre dann sozusagen dann dieser Vorschlag, dass ich sozusagen das, was ich heute habe, dabei bleibt. Und wenn ich die Funktion erweitere, dann kommt eben jetzt doch eben die Consumption noch dazu.
Genau.
Ja. Verstanden. Lass uns zu dem Punkt mit der Vorhersagbarkeit kommen. Da gibt es tatsächlich, also der Max Lüpertz hat dazu eine Frage gestellt, hey, wie schafft man auf beiden Seiten Klarheit und Vorhersagbarkeit, was die Kosten angeht? Und jemand anders hatte eingeworfen, hey, wenn ich jetzt beispielsweise so eine API-Schnittstelle anbiete und die ist Consumption-Based und jetzt habe ich beispielsweise auch mal einen Programmierfehler oder sowas in meiner Software drin, dass auf einmal dann dieser Aufruf 100-mal erfolgt, obwohl er nur einmal erfolgen sollte. So, das sind ja also jetzt auch Szenarien, die jetzt nicht komplett von der Hand zu weisen sind, wo dann auch natürlich meine Kosten, Anführungszeichen, explodieren würden. Was entgegnest du dem?
Ja, also wir haben ja auch unsere Kunden dazu erzogen, also indem wir sehr stark auf dieser Seed-Based-Preismetrix beharrt haben, ja, und dabei geblieben sind und es auch eingesetzt haben, wenn es bessere Preismetriken sich angeboten hätten. Und wenn wir jetzt natürlich mehr in Richtung Usage-Based übergehen möchten, und ich bin auch überzeugt, dazu werden wir in unserem Gespräch auch kommen, in Zukunft auch müssen, das ist ganz klar ein Trend, ja, dann müssen wir das auch so im Sinne eines Change-Managements verstehen. Ja, wir müssen die Kunden da begleiten. Wir können jetzt nicht den vor den Kopf knallen und einfach neue Preismetriken einfügen und denken, die machen da mit, ja. Es gibt Nachteile von dem Usage-Based Pricing, ja, schwer vorhersehbar, Transparenz abschätzbar, es ist billable, ja, aber bleiben wir mal bei der Transparenz. Und dann muss man versuchen, diese Ecken, die das jetzt vielleicht noch hat an der einen oder anderen Stelle, die diese Friktion erzeugen, die muss man versuchen zu kletten, zu entschärfen, ja. Aber man kann das nur heilen, also die Gegenargumente bleiben bestehen, das ist oft eine Herausforderung, ja. Aber wenn man diese Herausforderung annimmt und dann zum Beispiel dem Kunden in einem Dashboard auch ständig seine Consumption präsentiert, ja, oder in einem monatlichen Reporting eine Kennzahl drin hat, in dem man die Consumption präsentiert, dann trainiert man natürlich den Kunden auch über die Zeit, darauf viel stärker zu achten. Oder wenn man im ersten Jahr sagt, okay, wir deckeln das mal oder wir führen eine Fair Usage Policy ein. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten oder wir treffen uns alle 3 Monate und machen eine Standortbestimmung. Ja. Und ich denke, so muss man an die Sache herangehen, die Herausforderungen annehmen, aber auch die Bedenken zu verstehen und zu wissen, dass das ein Change-Management-Prozess ist mit dem Kunden, bei dem man ihn begleiten muss. Also das ist sehr viel Verständnis für den Kunden, so wie ich jetzt eben das formuliert habe. Manchmal gehe ich aber auch ein bisschen aggressiver an die Sache ran. Dann sage ich ganz frech, wenn der Kunde ja nicht weiß, was er konsumiert, dann versteht er ja seinen Business Case gar nicht. Dann weiß er ja gar nicht. Und eigentlich helfen wir ihm ja mit dem Consumption-Based auch mal zu verstehen, was er eigentlich wie oft macht.
Finde ich eine sehr spannende Perspektive und also finde ich ein gutes Argument. Ich lasse das gerade mal so ein bisschen setzen. Weil das ja, also du hast ja vollkommen recht und ich meine, ich kann ja ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Also ich habe ja bei diversen SaaS-Firmen gearbeitet und was du ja tatsächlich immer wieder hast, einerseits lizenzierst du vielleicht eine bestimmte Anzahl von Lizenzen. Ich greife es jetzt mal aus der Luft. 1000 Lizenzen werden platziert und der Vertrag wird unterschrieben, 3 Jahre Laufzeit und so weiter. Und dann lockst du dich, also das, die modernen SaaS-Unternehmen haben ja die Funktion, dass du praktisch mal schaust, so wie viel wird denn wirklich eigentlich benutzt? Also wie viele von den Seats werden sind wirklich im Einsatz? Wir haben dem 1000 verkauft und jetzt werden vielleicht auch nur davon 500 benutzt. Vielleicht werden auch 2000 benutzt. So, dann sind wir entweder Over-Usage oder Under-Usage und müssen True-Up oder True-Down machen im Prinzip. Er sagt natürlich noch gar nichts darüber aus, ja, wenn der sich jetzt da, also wann zählt eigentlich ein Seat als benutzt? Wenn sich der Mensch da einmal im Monat eingeloggt hat, einmal alle 6 Monate, einmal im Jahr. Ich finde es super spannend, was du sagst, weil das natürlich ultimativ ehrlich ist, wenn du Consumption-Based abrechnest. Ja, wir haben hier dir vielleicht das Blau vom Himmel versprochen, aber tatsächlich lockt sich kaum jemand ein, weil die Adoption ist nicht da und dementsprechend wird natürlich auch kein Mehrwert generiert. Es ist natürlich auch auf ein Risiko auf der Anbieterseite, muss man auch mal sagen. Ne? Also wenn wir die Vermutung haben.
Ja, klar, aber das kommt für mich, das ist für mich noch so ein bisschen altes Weltdenken. Okay, ich habe jetzt ein paar Lizenzen verkauft, so der Verkauf ist fertig und jetzt gehe ich ans nächste Projekt und super. Ich denke, zum SaaS-Geschäftsmodell gehört schon diese Idee, dass wenn ich merke, dass Teile meines Produktes nicht genutzt werden oder User mein Produkt nicht nutzen, die es eigentlich nutzen könnten, dass ich dann anfange, mit meinen Kunden zu reden und denen die Frage, warum nutzt ihr das nicht? Habt ihr das schon mal ausprobiert? Und die unterstützen. Also nichts anderes spiegelt für mich die Funktion des Customer Success Managers.
Und auf diese Vertriebsrollen, beziehungsweise die Go-to-Market-Rollen, die mit unseren Kunden interagieren, da wollte ich auch noch drauf kommen. Ich stelle es nochmal ganz kurz zurück, weil du hast jetzt das so schön plakativ beschrieben, ja, so die alte Welt, ich verkaufe da meine 1000 Lizenzen, dann klatsche ich mir die Hände ab und dann gehe ich zum nächsten so ungefähr. Also und das ist ja die Realität da draußen. Das ist ja das, was heute ganz, ganz oft passiert und zwar auch nicht zuletzt, weil unsere Incentive- und Provisionsmodelle im Vertrieb genauso gestrickt sind. Da steht, hallo, lieber Vertriebsmitarbeiter, lieber Sales Engineer, hier ist deine Quote, entweder individuell oder vielleicht auf Teamebene, dann steht da 1 Million Euro im Jahr. Und wenn du die bitte an Net New ACV, wie wir immer bei Miro gesagt haben, generierst, dann hast du deinen Job gut gemacht. So, hat natürlich mit effektiver Nutzung an dem Moment noch überhaupt gar nichts zu tun und ist maximal darauf ausgerichtet, ja, je nach Taktung zum Quartalsende, da bitte jetzt die ganzen Verträge reinbringen.
Ja, vielleicht muss man aber auch zur Verteidigung von den Unternehmen sagen, kommt auch ein bisschen auf die Phase an, in dem ein Unternehmen ist. Und in einer frühen Phase geht es sicherlich darum, erstmal Abschlüsse zu machen.
Ja, gut, ich meine, also das, was ich jetzt so plakativ erzählt habe, also das habe ich auch bei den ganz großen Unternehmen gesehen und auch dort wird es natürlich weiterhin genauso gelebt. Und worauf ich hinaus wollte ist, wenn ich als Vertriebsmitarbeiter einen guten Job jetzt gemacht habe und der Kunde sagt, ja, ich möchte gerne deine Lösung benutzen und wir haben uns auf ein Consumption-Based-Preismodell geeinigt. Wie wird eigentlich meine Provision dann bezahlt? Weil die Consumption können wir ja frühestens, keine Ahnung, nach den ersten 3 Monaten, vielleicht muss noch was implementiert werden, vielleicht sehe ich auch erst nach 12 Monaten, wie wirklich die Consumption aussieht. Der Abschluss ist aber schon gemacht. So, muss ich den Kunden jetzt noch die nächsten 12 Monate begleiten und die Adoption nach vorne treiben? Du hast gerade über Customer Success gesprochen, aber also blöd gesagt, wo bekommt der Vertrieb seine Provision her in einem Consumption-Based Preismodell?
Ja, das muss man eben dann auch längerfristig sehen. Und also ich habe eben von Change Management auf der Kundenseite gesprochen, wenn man auch SaaS-Geschäftsmodell, was ja diese Elemente beinhaltet, spricht. Aber das ist ganz oft bei meinen Kunden so, dass ich zwar über das Thema Pricing zu denen reinkomme ins Unternehmen, weil die ein Preismodell gestalten möchten, aber da tauchen dann ruckzuck als erstes mal strategische Fragestellungen auf, ja, weil das Preismodell, das ist so der Moment of Truth, ja, da müssen die wirklich sagen, ja, was machen wir denn jetzt eigentlich? Wie erzählen wir die Geschichte? Weil man liest in der Regel die Preisliste von oben nach unten und von links nach rechts, ja. Und dann diskutiere ich viele strategische Fragen mit meinen Kunden, unterstütze sie da. Und als drittes taucht dann genau dieser Change-Management-Aspekt auf, weil das meistens dann bei größeren Kunden sind das kleine Geschäftseinheiten, die eben eine SaaS-Lösung entwickeln. Ja, also ich spreche jetzt über die traditionelle deutsche Maschinenbau, sage ich mal. Ja. Und dann ist natürlich die Vertriebsmannschaft immer noch in dieser alten Welt. Ja, und dann muss man die natürlich auch dahin führen, ja, dass sich solche Bonussysteme auch ändern müssen in Zukunft. Und dass es ein anderes Denken ist, also weg von diesem Einmalverkauf hin zu einem Provisioning of an ongoing service. Ja, und da habe ich überall nochmal diesen Aha-Effekt und sehe gleichzeitig dieses Leuchten in den Augen bei meinen Kunden. Und so ändert sich mit Einführung, sagen wir mal so, wir sprechen über SaaS-Lösungen, da sprechen wir in meinem Verständnis über ein SaaS-Geschäftsmodell. Ein Aspekt ist dieses Consumption-Based Pricing in dem SaaS-Geschäftsmodell, ja, weil man versteht seine Lösung ganz anders als kontinuierliche Bekleidung. Dann ist man viel mehr bei der Usage als beim Seed in der Regel. Aber dann kommen auch ganz viele andere Aspekte hinzu, ja, dass man Vertriebsorganisationen ändern muss, das Denken in den Köpfen verändern muss. Und das muss man genauso als Führungskraft begleiten, wie man den Kunden begleiten muss. Man nicht davon ausgehen, dass das alles gleich akzeptiert wird.
Ja, 100%. Und ich meine, also jetzt sagst du Maschinenbau so als Beispiel, war tatsächlich auch eine Frage vom Lutz Klaus, wo du gegebenenfalls erfolgreiche Consumption-Based Pricings im B2B, aber außerhalb der Softwarebranche schon gesehen hast. Du musst jetzt keine Kundennamen nennen oder sowas, aber wenn du vielleicht ein Beispiel teilen magst, wo es vielleicht greifbar wird, wie das dort funktioniert.
Ja, ich habe einen großen Kunden, also ich würde den als Hidden Champion bezeichnen in seinem Gebiet aus der Medizintechnik. Und da geht es darum, dass er medizintechnische Geräte herstellt. Also ein typischer, ja, ich finde, das ist auch noch so sinnbildlich oder repräsentativ für die deutsche Wirtschaft. Ja, so traditionelles Herstellen von Produkten. Diese Produkte hatten schon immer einen Teil Software, ja, weil diese Maschinen oder was auch immer der herstellt, mussten gesteuert werden. Die haben bestimmte Informationen gespeichert. Aber jetzt möchte man da nochmal einen intelligenten Layer obendrauf bauen. Eine Lösung, die dann nochmal das umfassend die Qualität seiner Hardware-Produkte verbessern kann. Und da hat man sich entschieden, das als SaaS-Lösung zu bauen. Und da geht es dann auf einmal nicht mehr um die Herstellung oder die Messung, der ist in so einem Bereich der Messung, sondern es geht vielmehr um die Prozesse. Ja, also da gibt es eine medizintechnische Assistentin, dann gibt es den Oberarzt, dann gibt es da einen Physiker im Krankenhaus, auch im Bereich der Radiologie. Ich denke, so viel kann ich sagen. Ja, wie arbeiten diese zusammen? Und dann heißt Consumption-Based, ja, wie viele Aufnahmen werden da gemacht in der Radiologie? Prozesse, wer reicht dann diese Aufnahmen an den nächsten Verantwortlichen weiter? Kann der das checken? Das wäre für mich ein typisches Beispiel, ja, dass man die Anzahl der Tasks, die dann erledigt werden, in einem Krankenhaus in diesem Fachgebiet bepreist.
Danke fürs Teilen, anschaulich, finde ich gut. Und dann lass uns vielleicht nochmal zurück in die Softwarewelt an der Stelle gehen. Jetzt hast du vorhin selber Customer Success gesagt und ich habe die Herausforderungen mit den Provisionsmodellen so ein bisschen geschildert. Jetzt könnte man ja argumentieren, also ich habe es vorhin schon gesagt, das Consumption-Based Price-Modell ist ultimativ ehrlich, weil am Ende stellen wir nur in Rechnung, was der Kunde halt wirklich genutzt hat. Das bedeutet natürlich auch in der Konsequenz, dass wir als Anbieter ein sehr hohes Interesse daran haben, dass die Nutzung nach oben geht. Ist ja klar. Man könnte fairerweise sogar sagen, in einem 3-Jahres-SaaS-Vertrag, wo ich 1000 Lizenzen verkaufe, die ich einmal abgeschlossen habe, kann mir erstmal 3 Jahre lang fast egal sein, ob der Kunde meine Software nutzt oder nicht, solange dann am Ende der 3 Jahre jemand wieder auf Erneuern drückt, weil da kommt dann die Wahrheit ans Licht. So, bei Consumption-Based kommt nicht die Wahrheit nach den 3 Jahren oder 5 Jahren Vertragslaufzeit ans Licht, sondern die Wahrheit kommt sofort ans Licht. Also können wir eine Rechnung stellen am Ende des Monats oder nicht? Mhm. Wie wird sich Vertrieb und vielleicht auch Customer Success da zukünftig organisieren müssen, damit wir sicherstellen können, dass unser Kunde doch bitte auch die Software nutzt? Kommt da noch was Neues auf den Vertrieb drauf zu oder wälzen wir das auf Customer Success ab?
Nein, ich denke, wir müssen alles so machen wie bisher, nur besser.
Das finde ich gut. Dafür stehen wir hier auch in dem Podcast.
Ja, also da jetzt wieder in meinem Gebiet des Preismodells. Also eine wesentliche Aufgabe bei der Gestaltung eines Preismodells ist, dass wir immer nochmal mit dem Kunden auf den Punkt bringen, was macht ihr genau? Weil das ist sozusagen die erste Spalte in jedem Preismodell. Und der Kunde muss das verstehen, weil wenn er es nicht versteht, dann nutzt er es nicht. Und genauso in allen anderen, in der Marketingkommunikation. Also wenn man da wischiwaschi ist, ja, und dann hat man vielleicht Erfolg, kann verkaufen, aber ich glaube, je besser man den Nutzen des Produktes darstellt, den Kunden, egal jetzt in welchem Kanal, in welchem Medium, damit kann man schon ganz am Anfang die Weichen stellen, dass das Produkt genutzt wird. So, und dann gibt es das Thema Onboarding, wo man da unterstützend. Und so, denke ich, muss man alle Phasen angehen und einfach sicherstellen, dass der Kunde seinen Nutzen versteht und versteht, wie er diesen Nutzen aus dieser Software, aus dieser Lösung ziehen kann.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass da irgendwo, dass das so ein Quantensprung ist, dieses Thema, wo man was ganz anders machen muss.
Ja, ich bin doch so ein bisschen bei dem Vertriebsmitarbeiter gefangen, der praktisch vielleicht heute eben dann bei Vertragsabschluss seine Zielerreichung hat und der aber zukünftig schon fast davon abhängig ist, dass der Kunde tatsächlich nutzt. Damit hat er ja vielleicht auch selber ein gesteigertes Interesse, was ich erstmal gut finde. Ich finde es toll, wenn wir auch im Vertrieb ein gesteigertes Interesse daran haben, dass wir da keinen Unsinn verkaufen, sondern dass die Kunden wirklich auch in die Nutzung kommen, weil darüber haben wir ja die ganze Zeit gesprochen, bevor es überhaupt zu diesem Vertrag kam. Jetzt habe ich vielleicht so einen Full-Cycle-Seller vor mir oder von mir aus eben auch dieses Team Account Executive, Sales Engineer, wenn es mal ein bisschen anspruchsvoller wird von der Technik her und von den Use Cases her. Also uns ist ja heute nicht langweilig. So, da machen die Seller, die machen den Outreach, die machen den Kaltangang, die Kaltakquise, die organisieren die ersten Termine. Wir bauen dann tolle Discoveries, wir bauen tolle Demos und Pitches und Präsentationen. Und so also viele, mit denen ich aus der Industrie heute spreche, denen ist heute auch überhaupt nicht langweilig, obwohl wir in Anführungszeichen nur Pre-Sales was zu tun haben. Und ich frage mich halt, wie das dann zusammenpasst. Also ist es dann noch skalierbar, wenn wir mehr Kunden... Meine zugrunde liegende Annahme ist, dass es eine höhere Betreuung des Kundens braucht, damit wir trotzdem vernünftig Geld verdienen können. Weil ich heute einfach sehe, dass viele Seat-Based-Price-Modelle auch ihre Marge dadurch machen, dass wir Lizenzen verkaufen, wo aber vielleicht gar nicht so viel Nutzung dahinter steckt. Was ja auch bedeutet, wir verdienen Geld und müssen dafür erstmal gar nichts leisten. Was natürlich im Consumption-Based nicht geht. Also muss es eigentlich in der Konsequenz dann vielleicht auch teurer werden. Also keine Ahnung. Das sind jetzt so meine Gedanken, die ich dazu habe.
Ja, also das verstehe ich. Vielleicht siehst du es ein bisschen sehr als entweder oder, als sowohl als auch. Mhm. Wir dürfen ja auch nicht unterschätzen, wir kriegen ja auch ständig Mittel und Methoden an die Hand, um die Usability zu vereinfachen. Was sich da in den letzten Jahren getan hat, das zahlt ja dann alles darauf ein, ja, dass sowas auch mehr genutzt wird, die Produkte. Ja. Wir haben ganz andere Möglichkeiten, andere Interfaces, Sprachinterfaces heutzutage. Und warum wird ChatGPT so genutzt? Ja? Weil es ist einfach zu bedienen und die Leistung, die es bringt, die ist so überzeugend und verblüffend. Also der Kunde hat sofort ein Erfolgserlebnis, wenn er damit gearbeitet hat. Und jetzt kommen wir als der Kunde als Mensch. Es gibt psychologische Gesetze und ein Gesetz ist, wenn du ein Verhalten ändern möchtest, und das jetzt sprechen wir über das Verhalten Nutzung, ja, dann brauchst du einfach eine positive Bestätigung. Und bei ChatGPT, sage ich mal, haben Millionen von Menschen sofort diese positive Bestätigung und deshalb kommt das so gut an. Und dann flutscht das auch mit der Nutzung.
Ich finde das einen super spannenden Gedanken. Also ich habe ja selber diverse grafische Nutzeroberflächen selber am eigenen Leib spüren dürfen. Ich erinnere mich noch, bei meinem allerersten Arbeitgeber, da haben wir eine On-Premise-Software verkauft für Telekommunikationsunternehmen. Und wenn du dich da eingeloggt hast, also ich brauchte erstmal 3 Wochen vor Ort beim Produktmanagement eine Schulung, um überhaupt mal ansatzweise zu verstehen, was da überhaupt passiert. So, also und ich war vermeintlich schon der technische Experte und ich habe bei diesem Unternehmen gearbeitet. Ich war kein Kunde, sondern ich habe dieses Ding ja eigentlich verkauft. Also da ist mir, weil du gerade eben sagst, UX-Design und Usability war an der Stelle auf jeden Fall überhaupt gar nicht gegeben. Also intuitiv ist was komplett anderes.
Und du sprichst nicht über SAP, ne? Ja. Ich kann mich noch an das Wort, irgendwie die Funktion Arbeitsvorrat erinnern. Also da kriegt man richtig Spaß zu arbeiten.
Ja, ja.
Einen Arbeitsvorrat hat.
Ja. Du, wenn man zum allerersten Mal so ein wahren Wirtschaftssystem im Backend mal sieht, also da kann einem vielleicht auch mal ganz kurz ein bisschen schwindelig werden. Also finde ich eine sehr scharfsinnige Beobachtung an der Stelle und danke dafür. Vielleicht nochmal von der ganz anderen Perspektive drauf geschaut, weil du stellst ja Consumption-Based Pricing auch für den Kunden als etwas sehr Vorteilhaftes dar. Ne? Für uns als Vendor auf jeden Fall auch, aber für den Kunden vor allen Dingen, weil maximale Transparenz. Aber welche Risiken birgt denn vielleicht auch Consumption-Based Pricing für den Kunden?
Ja, für den Kunden ganz klar, dass man seinen Konsum, seine Consumption nicht kennt und dass man da über die Kostenziele hinausschießt. Das ist ganz klar, dass ich würde sogar sagen, dass das Hauptrisiko des Assumption-Based Pricing.
Wobei, wenn ich jetzt der Argumentationslinie treu bleibe und sage, jede Nutzung geht mit einem Mehrwert einher, dann könnte ich ja fast schon in Anführungszeichen froh sein, wenn die neue Software, die wir eingekauft haben, die jetzt Consumption-Based abgerechnet wird, dass die möglichst oft genutzt wird, weil das ja bedeutet, dass ich irgendwo vermutlich einen Effizienzgewinn habe, irgendeinen Automatisierungsgewinn, irgendwas auch immer dann eben die Software entsprechend tut. Dann müsste ja auch wieder egal sein eigentlich, ne?
Ja, das ist ein hervorragendes Argument, aber wir sind manchmal halt auch in den Unternehmen, sind wir natürlich so gefangen in einem Jahresbudget, ja, und vergessen ganz, dass das nur ein System ist, was wir uns aufgebaut haben, um etwas zu steuern. Aber das kann kontraproduktiv sein, in einem Jahresbudget zu denken, wenn man sagt, ja, wenn ich doch mehr rausholen kann mit jedem Euro, den ich ausgebe, dann bin ich doch froh, wenn ich viel zahle, ja, weil dann hole ich auch viel raus, ja. Also da haben wir ja selbst so ein bisschen die Schere im Kopf, ja. Und da gab es ja auch Ansätze wie dieses Beyond Budgeting, ich habe jetzt lange nichts mehr davon gehört, ja, dass man viel mehr in so eine rollierende Planung übergeht, ja. Und ich finde, das darf man da ruhig auch an der Stelle ins Feld führen. Das ist manchmal, ja, man könnte sogar sagen, ein bisschen kurios ist, ja, dass man zwar intuitiv sagt, ja, das ist intransparent, aber wenn man der Logik folgt, das wäre deine Argumentation, dann hat es eigentlich nur Vorteile.
Ich kann vielleicht an der Stelle auch noch mal ein Beispiel aus meinem eigenen Vertriebsalltag teilen, wo tatsächlich der Seat-Based Price oder das Denken in Jahresbudgets auch tatsächlich Schaden anrichtet. Und zwar war das eine Vertriebssituation, der Kunde wollte eine bestimmte Software von uns kaufen und hatte aber auch grundsätzlich mein Interesse signalisiert, links und rechts, was habt ihr denn noch? Also wir hatten ein gewisses Portfolio. Und dann haben wir links und rechts auch ein paar Sachen gezeigt. Und ich kann mich noch erinnern, ich war in diesem Termin, ich habe dann da so eine Demo gezeigt. Und der Kunde, das habe ich dann nur hinterher mitbekommen, hat gesagt, ja komm, das nehmen wir auch noch mit dazu. Und das war überhaupt nicht absehbar, dass die das implementieren werden und nutzen werden. Der Grund, warum der Kunde gesagt hat, wir nehmen das noch mit dazu, ist, weil er einen möglichst großen, also er wollte tatsächlich besonders viel ausgeben, weil es an der Stelle ein IT-Einkäufer war, der ein bestimmtes Budget zur Verfügung hatte und in seinen Ausgaben nicht unterhalb seines Budgets bleiben wollte, weil er weiß, wenn ich unter meinem Budget dieses Jahr bleibe, kriege ich nächstes Jahr weniger zur Verfügung und die Flexibilität will ich mir nicht nehmen lassen. So, aus der vertrieblichen Perspektive freue ich mich natürlich. Ja, klar, habe ich hier nochmal 100.000 mehr verkauft. Da freut sich mein Konto. Aber am Ende ist es wirtschaftlich gesehen natürlich absoluter Schwachsinn, weil hier wurde Geld ausgegeben für etwas, was vermutlich also bis heute nicht genutzt wird und am Ende auch nicht im Sinne des Kunden sein kann. Das war natürlich im Sinne des einzelnen Stakeholders beim Kunden, der in dem Moment die Budgetverantwortung hatte, aber von ganz oben betrachtet eine Situation, die du eigentlich überhaupt nicht haben willst.
Ja, ich kenne auch kein Land, wo die Planwirtschaft erfolgreich war.
Ja, genau. Ja, aber auf der anderen Seite, also gerade wenn du jetzt in große DAX-Konzerne und so weiter schaust, ist das ja gelebte Realität. So, die machen ihre Umsatzplanung, ihre Budgetplanung. Und ich glaube, eine gewisse Planung zum gewissen Grad ist auch nicht so verkehrt, ne? Aber gleichzeitig bringt sie natürlich auch eine gewisse Statik mit sich, um dann von solchen Dingen, wie wir jetzt hier sie gerade diskutieren, vielleicht erst spät oder gar nicht zu profitieren.
Ja. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das einfach erkennt, dass es das gibt. Dass das sehr stark kulturell verankert ist bei uns über unser ingenieurwissenschaftliches Denken. Wir bewegen uns in ingenieurwissenschaftlichen Industrien und dass man da einfach mit dem notwendigen Fingerspitzengefühl und einem langen Atem rangeht. Aber nicht von vornherein sagt, ja, consumption-based, das wird eh nie akzeptiert. Weil die Erfahrung mache ich auch immer wieder. Es gibt massig Vorurteile. Wir machen Validierungsgespräche mit unseren Kunden, also friendly customers von unseren Kunden, wo wir dann mal das Preismodell, was wir entwickelt haben, vorstellen. Also nicht, es geht hier nicht um die Preispunkte in erster Linie, so eine Preisabsatzfunktion zu machen, sondern es geht darum, hey, hast du die Leistung verstanden, die auf dem Preismodell abgebildet ist? Hast du die Pakete verstanden? Könntest du ein Paket für dich auswählen? Wie findest du die Add-ons und Optionen? Passen die dazu? Wie ist die Differenzierung? Also es ist oft erstaunlich dann, wie stark die Offenheit gegenüber neuen Modellen bei den Kunden doch ist. Und dann gibt es halt einfach diese Lehmschicht auch des Vertriebs dazwischen, ja, dem das gar nicht so bewusst ist. Ja, und das muss man aufweichen.
Ich finde, das war bis hierher schon eine ganz wunderbare philosophische, aber auch sehr praktische Diskussion an vielen Stellen. Von daher vielen lieben Dank, dass du dich nochmal bereit erklärt hast, hier dazu zu kommen. Liegt dir noch was auf dem Herzen zum Thema Consumption-Based Pricing, was du gerne loswerden möchtest, worüber wir jetzt heute noch nicht gesprochen haben, wohl wissend, dass das eine Diskussion ist, die uns wahrscheinlich noch viele Jahre begleiten wird?
Ja, also mir liegt noch was im Herzen. das ist, dass man auch begreift, dass Consumption-Based Pricing noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Jetzt passiert ja sehr viel im Thema AI und ich überlege mir auch, ja, was heißt das jetzt fürs Pricing und wie ist das jetzt alles einzuordnen und übernimmt jetzt AI das Steuer? Und ich mache selbst SaaS-Pricing, also Preisgestaltung von SaaS-Lösungen, Software as a Service und stelle mir auch die Frage vor diesen ganzen AI-Diskussionen, ja, ist es in Zukunft noch die Software als Produkt, die so einen Stellenwert hat? Ich glaube, also das ist jetzt wirklich auch so ein bisschen der Ausblick und vielleicht noch das Philosophieren, ja. Welche Bedeutung hat überhaupt die Software, ja? Weil ich es ja hautnah spüren würde, wenn Software keine Bedeutung mehr hätte, dann bräuchte man auch keine Preise mehr für Software. Ja, und das ist mein Geschäft und ich möchte natürlich nicht mein Geschäft verlieren. Und also, aber ich stelle schon fest, dass die Bedeutung von der Software abnimmt. Ich mache mal einen Vergleich. Früher gab es Disketten. Ja, also man hat einen Computer gehabt und dann gab es Disketten. Und dann kann ich mich erinnern, als Jugendlicher, ja, das Disketten kaufen, das war wirklich so ein eigenständiger Bereich und das hat auch einen Teil meines Taschengeldes gekostet, die Diskette. Das war ein Produkt. Und heute gibt es natürlich immer noch das Thema Disketten in einer anderen Form als Speicherplatz und anders technisch gelöst, ja. Aber das ganze Thema hat in der Regel eine viel geringere Bedeutung im Gesamtzusammenhang bekommen. Und genauso sehe ich es auch, dass wir kommen von diesem Ansatz, ja, ich habe eine Software und ich glaube, da ist noch viel Produktdenken dabei. Ich verkaufe die als Produkt und deshalb ist es seed-based, weil ich verkaufe sie einem Menschen und dieser Mensch soll bezahlen. Also dann ist die Software ein Produktionsmittel gewesen. Dann kam jetzt da der Shift in Richtung Software as a Service, ja, dass man sagt, ja, diese Software ist halt mehr eine Lösung, ein kontinuierlicher Service, dem ich meinen Kunden begleiten kann bei seinen Bedürfnissen. Man hat dann immer noch so in diesen Marketing-Kategorien, ja, was ist der Nutzen, was ist das Kundenbedürfnis gedacht? Und ich glaube, es wird in Zukunft noch viel stärker in diese Richtung gehen, dass die Kunden einfach eine Aufgabe haben, die sie erledigt haben möchten. Die wollen sich nicht mehr darum kümmern, ja, mache ich das jetzt mit HubSpot oder mache ich das mit Salesforce oder mache ich das mit MailMonkey oder wie auch immer, ja.
Ja.
Sondern die sagen, ich möchte eine E-Mail-Kampagne oder eine Social-Media-Kampagne machen. Das und das sind die Rahmenbedingungen. Wer macht mir das? Ja, und dass dann im Hintergrund natürlich eine Software abläuft, ist ganz klar, ja. Und dann wird in Zukunft, denke ich, viel mehr dieser Gedanke sein, there's a job to be done. Und dann bin ich immer noch beim Consumption-Based, ja, aber bei Consumption-Based sehe ich das Ganze immer noch so als Produktionsmittel. Und ich glaube, die nächste Stufe, die dann kommt, geht dann noch mehr in das Thema Outcome-Based. Was ist das Resultat? Also dann wirklich, wie viele E-Mails sind geöffnet worden und haben der Call to Action wurde, ist erfolgt, ja. Also, dass man, wie gesagt, es ist noch nicht Ende der Fahnenstange mit Consumption-Based, sondern für mich geht der ganze Trend dahin, wir wollen schnellstmöglich einen Job abgewickelt haben und dann interessiert es uns eigentlich nicht, wie viel wir da verbraucht haben, sondern wie hoch der Erfolg am Ende war.
Ja, ganz starke Gedanken. Also das ist sozusagen noch mal mehr dran an dem Endergebnis, was ich als Kunde von einem Softwareprodukt sozusagen erwarte und das erst, wenn das Mehrwertversprechen wirklich eingehalten wurde, was durch eine Nutzung ja nicht pauschal gegeben ist, aber erst wenn wirklich das Ergebnis eingetreten ist, auf das ich eigentlich hinaus will, dass erst dann die Rechnungsstellung erfolgt. Das ist sozusagen der Blick in die Kristallkugel so ein bisschen auch.
Und dann vielleicht noch eine andere Analogie. Er hat mich jetzt in unserem Gespräch so ein bisschen erinnert wie Verbrennungsmotoren und Elektroantrieb.
Ja.
Ich glaube, es geht schon in Richtung Elektroantrieb. Ja, jetzt, ich habe auch mal in der Automobilbranche gearbeitet. Ja. Aber ich glaube, es geht schon in die Richtung Elektroantrieb. Aber wir dürfen den Verbrennungsmotor nicht vergessen und schon gar nicht den mit Wasserstoff. Ja. Und so wird es auch in der Zukunft sein. Ich sage jetzt bewusst nicht bei Software, sondern in der IT, dass man auf unterschiedliche Ressourcen zugreifen kann, die alle ihre Vor- und Nachteile haben, auch alle unterschiedliche Kosten verursachten. Und jetzt komme ich nochmal zu meinem Thema Preisgestaltung. Und es wird immer Schnittstellen geben, wo man in Zukunft auch sagen muss, was kann ich machen für dich und was kostet das?
Christian, vielen Dank, dass du heute wieder mit dazugekommen bist. Also bei mir auch wieder Feuerwerk im Kopf und tolle Ideen. Und also gerade jetzt auch nochmal der der Sprung zum Schluss hinsichtlich des Jobs to be done und des Outcome-Based Pricing. Also vielleicht ist das, was die Zukunft mit sich bringt. Ich fände es mega spannend. Ich finde es cool, dass wir das einfach so miterleben dürfen. So, also wie krass sich die Technologie entwickelt und wie natürlich auch dementsprechend sich Preismodelle entwickeln, finde ich ein super faszinierendes Thema und bin deswegen sehr dankbar, dass du dich auch heute wieder mit angeschlossen hast. Danke fürs Kommen.
Ja, und ich bin total dankbar, dass du das immer schaffst, das aus mir rauszukitzeln. Solche Gedanken. Vielen, vielen Dank, Tim.
Sehr gerne. Also bis dahin. Das war Presales Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Und an dieser Stelle möchte ich mich für die zahlreichen Kommentare unter dem initial erwähnten LinkedIn-Post bedanken, die auch teilweise die Fragen, die ich heute hier dem Christian gestellt habe, mitgeprägt haben. Da war der Roland Aukenthaler, der Lutz Klaus, der Christian Schreiber, der Max Lüpertz, der Jörg Karsten, die Helga Wandel, der David Kübler und noch einige mehr, die ich jetzt vermutlich unterschlagen habe. Aber all die guten Fragen, die dort in Kommentaren aufgetaucht sind, habe ich versucht, hier mit einzubauen, damit wir uns dem Thema ein bisschen annähern können. Also vielen lieben Dank dafür. Wenn dir also diese Folge jetzt gefallen hat und du wertvolle Impulse und Gedanken mitnehmen konntest, abonniere gerne die Show. Hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung in deinem Podcast-Player. So können auch andere von dieser Folge profitieren. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.